Zwei Teile. Erster Teil geht es eher etwas allgemein, warum das Bibellesen so wichtig ist. Im zweiten Teil dann schauen wir direkt hinein in die Bibel und da waren wir ganz am Anfang der Bibel gestartet, Schöpfungsbericht und so weiter. Und heute ist also der letzte Abend in diesem Jahr und mit diesem Jahr schließen wir sozusagen auch diesen ersten großen Gang ab, der so am Anfang der Bibel die sogenannte Urgeschichte umfasst. Also wir werden heute noch einmal in 1. Mose 1 bis 10, 1 bis 11 hineinschauen und uns insbesondere die Stammbäume und Genealogien vornehmen. Das ist ganz was Interessantes. Und es bringt uns auch auf ein Bibelwort, das über den Monat Dezember steht, als Monatsspruch Jesaja 11, eine Weissagung auf den Messias, das Friedensreich, das der Messias bringen wird. Da ist der Vers 6 herausgenommen. Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden gemeinsam zusammen, ein kleiner Junge leitet sie. Friedensreich des Messias, wo das also möglich ist, dass der Friede nicht nur zwischen Gott und uns Menschen vorhanden ist, sondern dass er sich weiter fortsetzt bis in die Tierwelt hinein, dass also Kalb und Löwe, Band und Böcklein friedlich miteinander auskommen. Das ist die große Vision des Friedensreiches, das der Messias bringen wird. Ich möchte mit uns beten und dann darf der Jens gleich den Anfang machen und weitergehen in Bibellesen mit Gewinn, Teil 6. Jesus Christus, wir erwarten dich als unseren Heiland, als unseren Messias. Und dafür sind wir so dankbar, dass du in dieser Welt gekommen bist und dass du die Dinge wieder zurechtgerückt hast, die wir durcheinander gebracht haben. So viele Dinge sind uns bewusst geworden in den vergangenen Abenden, der Sündenfall, Kain und Abel. So vieles ist zu Bruch gegangen in dieser Welt. Aber du hast einen Plan mit dieser Welt, du bringst dein Heil voran in deinem Sohn Jesus Christus, da ist es uns erschienen, der Messias für die Welt, für unser Leben. Wir danken dir dafür, dass wir davon hören dürfen, dass wir uns das wieder neu bewusst machen dürfen, jetzt in dieser Zeit vor Weihnachten. Du kommst, um uns zu erlösen, um uns zu retten. Dafür danken wir dir. Amen.
Einen guten Abend auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Als in den letzten vergangenen Tagen der ein oder andere sich so nach und nach abgemeldet hat für heute Abend bei mir, habe ich mich zwar gefreut, dass man sich wenigstens abmeldet, ja, aber andererseits hat mich auch demotiviert. Aber jetzt, wo ich euch sehe, bin ich überzeugt, es wird doch ein wertvoller Abend werden heute. Und wir wollen schauen. Für heute Abend habe ich so ein bisschen vorgesehen, dass wir uns damit beschäftigen, wie wollen wir das Wort Gottes eigentlich verstehen? Wie wollen wir es lesen? Wie kann ich die Bibel verstehen? Nicht alles, was wir lesen, ist uns sofort klar. Ist sofort selbstverständlich, können wir sofort übertragen, vielleicht auch für unser Leben. Manches ist sogar schwer einzuordnen. Und doch wollen wir uns ja als Christen an der Bibel orientieren. Sie ist Maßstab für unser Leben, wollen unser Leben danach ausrichten. Wir wollen biblisch handeln, stimmt's? Biblisch handeln, das ist so unser Vorsatz. Und manche nennen sich da ja gerade so bibeltreue Christen. Ja, habt ihr gekannt, da gab es sogar mal eine Partei. Dann biblische Glaubensgemeinschaft fällt mir noch ein. Also alle solche Namen, die uns zum Ausdruck bringen wollen. Wir wollen uns an der Bibel orientieren, wir wollen bibeltreu sein. Und dabei taucht aber immer wieder auch die Frage aus, ob wir dann ins Gespräch kommen, wie verstehe ich denn eigentlich die Bibel? Kann ich die Bibel wörtlich nehmen? Das soll mal so die Hauptfrage sein für heute Abend. Kann ich die Bibel wörtlich verstehen? Und das ist gerade oftmals die Meinung derjenigen, die es besonders ernst nehmen wollen, besondere Achtung auch vor dem Wort Gottes haben. Aber ich verrate euch schon vorneweg, wenn wir die Bibel wörtlich nehmen wollen, dann wird es an manchen Stellen ganz schön eng für uns. richtig schwierig. Und ich bringe mal am Anfang so zwei Beispiele. Zum Beispiel steht im Buch Josua, Kapitel 1, Vers 18, bei der Diensteinsetzung für Josua, hört mal zu, einem Leiter des Volkes Gottes. Jeder, der sich deinem Befehl widersetzt und nicht auf deine Worte hört, in allem, was du befiehlst, soll getötet werden. Das wäre doch ein schöner Spruch für deine Ordination gewesen oder für deine Diensteinsetzung. Hättest du doch bestimmt einiges leichter, Thomas, oder? Oder mehr Beerdigungen. Nein, Spaß beiseite. Aber das sind so herausfordernde Texte. Oder eine andere Stelle noch möchte ich vorwegschieben. Matthäus 5, Vers 29 und 30, da sagt Jesus, wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Ich glaube, jeder von uns, der diesen Vers wörtlich nimmt, würde heute Abend ohne rechtes Auge, ohne rechte, also mir wird es zumindest so gehen. Ja. Über euch kann ich nicht urteilen, aber mir wird es so gehen. Ich sehe es jetzt ohne, ich hatte jetzt eine Augenklappe und eine Hand würde mir fehlen. Aber ihr seht, wenn wir die Bibel wörtlich nehmen, da stoßen wir ganz schnell auch an Grenzen, an Dinge, die wir so irgendwo nicht wahrhaben wollen. Aber natürlich, wir wollen bibeltreu sein, biblisch handeln. Und dazu müssen wir die Bibel verstehen, so wie sie gemeint ist. Das, was sie zum Ausdruck bringen will, was sie in unser Leben hineinsprechen will, was auch manche Vergleiche vielleicht eigentlich rüberbringen wollen für uns. Aber da ist die Herausforderung, wo fange ich an mit meiner Deutung und wo höre ich auf mit meiner Deutung? Gibt es da irgendwelche Richtlinien dafür? Wenn ich eben nicht alles für mich so umsetzen kann, wie es da steht. Wir können ja auch nicht einfach in Willkür das Wort Gottes auslegen, nach eigenem Geschmack entscheiden, das nehme ich für mich und das lieber nicht. Das passt zu meiner Lebenssituation und das nicht, das lassen wir lieber weg. Also alles solche Dinge, das geht ja auch nicht. Wer sich um ein wörtliches Verstehen der Bibel bemüht, da tut es aus einer gewissen Ernsthaftigkeit heraus, das unterstelle ich mal, aus Liebe zum Wort Gottes, auch aus dem Respekt heraus. Und andere, die relativieren es wieder lieber. Das kann man doch heute nicht mehr so sehen, kann man nicht mehr so sagen. Es muss doch in unsere moderne Zeit, in den Zeitgeist übertragen werden, angepasst werden. Das geht doch heute gar nicht mehr umzusetzen. Ja, solche Meinungen. Und das breitet aufeinander. Meinungen wie, ein Esel kann doch nicht sprechen, Jungfrauengeburt kann es doch nicht geben, Tod und Auferstehung, all diese Dinge, das kann doch alles nicht sein. Da prallen Meinungen und Standpunkte aufeinander und diese eine Ansicht im Extremen gesehen führt zu einer fundamentalistischen Verbohrtheit. Ich möchte mal heute darauf verzichten, irgendwelche Gruppierungen oder Denominationen zu nennen. Das führt zu einer fundamentalistischen Verbohrtheit hinein. Und das andere kann aber auch zu einer historisch-kritischen Relativität führen. Ist ja alles relativ. Ja. Kann man so und so sehen. Aber wir lassen heute mal die anderen beiseite, sondern wir schauen, wie wollen wir mit dem Wort Gottes umgehen? Was machen wir daraus für unser Leben? Und ich muss, weil es so schön ist, noch mal zwei Beispiele mit einfließen lassen, so am Anfang. Römer 16, Vers 16. Grüßt euch einander mit dem heiligen Kuss. Das steht so oder ähnlich fünfmal im Neuen Testament. Warum hat das keiner von euch gemacht? Ja, wegen Corona. Ja, ich kenne das. Ich sehe eure Gedanken. Da durften wir uns nicht mal die Hände geben. Ja. Aber sagen nicht die Apostel und Petrus zusammen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ihr merkt, wir kriegen Konflikte. Oder noch ein anderer Vers, Johannes 3. Johannes 3, Vers 7, da sagt Jesus, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das steht nur einmal in der Bibel im Gegensatz zu dem anderen. Aber das ist für uns besonders, gerade wenn man aus dem freikirchlichen Raum bekommt, besonders wichtig. Ja, du musst von Neuem geboren sein. Steht nur in diesem Zusammenhang hier im Gespräch mit Nikodemus, aber das ist uns besonders wichtig im Gegensatz zu dem anderen mit dem heiligen Kuss. Da sagt man lieber, oh, oh. In anderen Kulturen ist das vielleicht kein Problem, aber bei uns wird es schon schwierig umzusetzen. Und warum ist das eine wichtiger als das andere? Da muss es doch irgendwelche Gründe geben, oder? Irgendwelche Erklärungen, Kriterien. Wie entscheiden wir das? Wie lesen wir die Bibel? Das ist die Frage heute Abend. Ein jüdischer Theologe, Pichnachs, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Labide, hat mal gesagt, man kann die Bibel wörtlich nehmen oder man nimmt sie ernst. Ich ergänze, beides geht nicht. Man kann die Bibel wörtlich nehmen oder man nimmt sie ernst. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, den ich vorschlage, so wie wir mit der Bibel umgehen. Wir nehmen die Bibel nicht wörtlich, sondern wir nehmen jedes Wort ernst. Nicht wörtlich, aber jedes Wort, was in der Bibel steht, nehmen wir ernst. Und die Bibel will ja an vielen Stellen, wenn wir sie aufmerksam lesen, gar nicht wörtlich genommen werden. Da sind so viele Bilder und Vergleiche, auch drastische Übertreibungen, die gebracht werden, um Dinge deutlich zu machen, klar zu machen. Zum Beispiel, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, Luther übersetzt Säue. Ja? Das ist doch kein Ratschlag für die Schweinehaltung, oder? Da soll doch etwas deutlich gemacht werden. Oder niemand aber setze einen Flicken von einem neuen Tuch auf ein altes Gewand. Denn das Eingesetzte reißt von dem Gewand ab und der Riss wird doch schlimmer. Auch das ist doch kein Geheimtipp für Schneider, ja, oder Textilverarbeiter. Alles solche Dinge, wo wir sehen, die Bibel will ja gar nicht wörtlich genommen werden, sondern sie will etwas deutlich machen oder an bestimmten Stellen etwas deutlich machen. Paulus sagt zum Beispiel in 1. Korinther 9, Vers 9, du sollst den Ochsen, der da tricht, nicht das Maul verbinden. Und das ist interessanterweise, an dieser Stelle sagt Paulus das selber, dass es hier nur ein Vergleich ist. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Fragt er dann im Nachhinein. Also wir versuchen zu ergründen, was ist wirklich damit gemeint? Was will der Schreiber zum Ausdruck bringen? Was soll deutlich gemacht werden? Welche geistliche Wahrheit steckt da dahinter? Und das müssen wir immer wieder, wenn wir die Bibel vor uns haben, uns mit der Bibel beschäftigen, das müssen wir herauslesen und nicht irgendwie unsere eigenen Vorstellungen hineinlesen. Das ist nämlich ein Unterschied, ja? Die Wahrheit aus der Bibel herauslesen, versuchen zu ergründen oder schon mit unseren vorgefertigten Vorstellungen zu kommen und etwas hineinzulesen. Das wurde ja auch gemacht. Und da kannst du alles Mögliche mit der Bibel machen, ja? Die eigenartigsten Begründungen habe ich schon gehört anhand der Bibel für bestimmte Verhaltensweisen. Und dabei, und jetzt komme ich zum Eigentlichen, wollen wir uns mit, oder kann man sich, wenn man die Bibel liest, vier Fragen stellen. Vier grundlegende Fragen, die man sich stellen kann beim Lesen der Bibel. Die auch ich mir immer wieder stelle, wenn ich mich mit der Bibel beschäftige oder wenn ich Predigtvorbereitungen mache, auslege, irgendwas. Ich habe immer so im Kopf diese vier Fragen. Und drei davon möchte ich heute, wenn ich es schaffe, behandeln. Und die eine heben wir uns auf für neues Jahr, ja. Ich möchte dazu ein bisschen die Spannung erhalten, dann für das nächste Jahr, es geht weiter also. Und die erste Frage, die wir uns stellen, im Blick auf die Bibel, mit welcher Literaturgattung oder mit welcher Art der Literatur haben wir es hier eigentlich zu tun? Die Bibel ist nämlich mit ganz unterschiedlichen Literaturstilen oder Gattungen geschrieben. Das sind zum Beispiel Lieder dabei, Gedichte. Ja, wenn wir an die Psalmen denken, das sind aber auch Berichte, Gesetzestexte, Aufzählungen, die Geschlechtsregister zum Beispiel, ja, Aufzählungen, Briefe sind dabei, persönliche Briefe, aber auch Briefe an Gemeinden, ganz unterschiedliche Literaturformen und die auch unterschiedlich betrachtet werden müssen, von uns eingeordnet werden müssen. Die lyrischen Texte zum Beispiel, die sind recht kunstvoll blumig gestaltet, bildreich, auch mit Übertreibungen. Da klatschen zum Beispiel die Bäume in die Hände. Wer hat das schon gesehen? Die Bäume in die Hände klatschen. Da hüpfen die Hügel. Ja, alles solche Ausdrücke, die was deutlich machen wollen. Und ein anderes Beispiel ist, in einem Buch liest mal Richter 4 und Richter 5 nacheinander. Richter 4 ist zum Beispiel ein historischer Bericht, der berichtet Ereignisse, so und so ist es abgelaufen. Und dann Richter 5 ist also der lyrische Text dazu, ein Lied über diese Ereignisse. Dieser viel kunstvoller gestaltet, dieser historische Bericht ist recht nüchtern, reiht Ereignisse und Abläufe aneinander, wäre das Lied dann darauf recht mit blumigen Worten das Ganze untermalt oder ausmalt. Ja. Werden auch Bilder gebraucht. Die Sterne vom Himmel haben gekämpft, zum Beispiel. Ja. So heißt es darin. Lyrik, ein Lied. Und dann gibt es auch wieder immer so rhetorische Figuren oder Redewendungen. Und die gibt es in jeder Sprache. Nicht nur in Hebräisch oder in Griechisch, sondern die gibt es in jeder Sprache, zum Beispiel im Deutschen, greife ich mal das auf, wirf nicht das Handtuch. Ja? Oder schmeiß nicht die Flinte ins Korn. Solche Dinge, das heißt ja nicht, dass du jetzt dein Handtuch wegwerfen sollst oder dein Gewehr, sondern das heißt, du sollst nicht aufgeben. Ja? Durchhalten. Und da merken wir schon, auch da nehmen wir das nicht so wortwörtlich. Die Rhetorik hat dann immer auch eine übertragene Bedeutung. Und manchmal auch eine übertriebene Darstellung, um Dinge deutlich zu machen, aber oftmals auch, um die Ernsthaftigkeit, die dahinter steckt, zum Ausdruck zu bringen. Gerade was ich bei den Versen, die ich am Anfang gelesen habe, reiß nicht dein rechtes Auge raus und deine rechte Hand abhacken. Ja, das sind Übertreibungen, um die Ernsthaftigkeit, die eigentlich hinter diesem Fall steht, deutlich zu machen. Ich möchte mal noch einen Text lesen aus dem Buch Hiob, Kapitel 16, Vers 12 und 13. Hier spricht Hiob: Ich war sorglos, da hat er mich aufgerüttelt und er packte mich beim Nacken und zerschmetterte mich. Und er stellte mich für sich als Zielscheibe auf, seine Geschosse umfliegen mich, er spaltet meine Nieren und empfindet kein Mitleid. Er schüttet meine Galle auf die Erde. Keine angenehmen Bilder, ja, aber das kann doch nicht wirklich gemeint sein. Natürlich, hier beschreibt hier seine Gefühle, seine Empfindungen, das, was er gerade durchlebt, wie es ihm geht, versucht er irgendwie in Bildern auszudrücken und er kommt nicht damit klar, dass ihm das widerfahren ist, wo er doch Gott vertraut, wo er Gott treu geblieben ist und solche schlimmen Sachen müssen ihm passieren. Und wenn wir in unser Leben hineinschauen, ist es ja auch manchmal so, wenn wir unsere Gefühle zum Ausdruck bringen, auch manchmal mit so Übertreibungen oder in einer bildhaften Sprache. Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Ja? Auch sowas. Ich hole dir die Sterne vom Himmel. Alles solche Dinge, die was zum Ausdruck bringen wollen, etwas deutlich machen. Eine bildhafte Sprache und da geht es gar nicht darum, wörtlich verstanden zu werden. Vielmehr soll das, was dahinter steht, oftmals eine geistliche Wahrheit anschaulich gemacht werden, irgendwie greifbar gemacht werden. Manchmal auch Dinge, die über unser Vorstellungsvermögen hinausgehen. Ich denke zum Beispiel an das Buch der Offenbarung. Ja. Das ist auch ein Buch voller Bilder, weil das um Dinge geht, die wir uns gar nicht vorstellen können, versucht das der Schreiber in Bildern auszudrücken. Bilder, Illustrationen, um geistliche Wahrheiten zu beschreiben. Wir müssen also auch die Bibel in ihrer Rhetorik, in ihrer Literaturform, in ihrer Schreibstil ernst nehmen. Und manchmal verstehen wir sie erst dann richtig oder gerade dann richtig, wenn wir sie eben nicht wörtlich nehmen, sondern wenn wir versuchen, darüber nachzudenken, was will eigentlich der Autor hier sagen. Es gibt aber auch historische Texte, die Ereignisse, Begebenheiten berichten, so wie es passiert ist. Wenn man die Evangelien denken oder auch an die Apostelgeschichte aus dem Neuen Testament. Innerhalb dieser Literaturgattung gibt es natürlich auch wieder die Bildsprache, ja, die Gleichnisse von Jesus manchmal. Das schon, aber insgesamt gesehen, das große Ganze ist ein geschichtlicher Bericht. Also wenn wir die Bibel richtig verstehen wollen, dann müssen wir auch auf die Art und Weise der Literatur achten, auf die Literaturgattung. Das müssen wir alles mit in Betracht ziehen. Handelt es sich um einen historischen Bericht? Ist es ein lyrischer Text, ein Sprichwort, eine Parabel, wo etwas ganz anderes damit transportiert werden soll? Manchmal ist es auch nicht ganz eindeutig. Handelt es sich hier um eine wahre Begebenheit, ein Bericht, oder handelt es sich eher um ein, gerade bei Hiob, Thomas, ich weiß nicht, ob du das da ein bisschen mehr informiert bist als ich. Hiob ist eine ganz interessante Figur. Wenn ich mir das Buch Hiob so anschaue, bin ich aber überlegen, ist es wirklich passiert, ist es eine historische Person, oder manche Ausleger, ernstzunehmende Ausleger, gehen davon aus, dass es als ein Theaterstück früher aufgeführt wurde, um geistliche Wahrheiten zu transportieren. Gerade wenn man sich das ganze Schicksal anguckt von Hiob, also es ist schon sehr geballt und fast ja, einem Menschen nicht zumutbar. Ja. Dann diese ganzen Dialoge, die da stattfinden, dieser ganze Aufbau oder dann auch das Ende, was Hiob erlebt. Ja. Ein Hollywood-reifes Ende, Happy End. Und da ist man am Überlegen, da ist gar nicht so klar, ob das jetzt als Theaterstück aufgeführt wurde, auch dieses Gespräch von Gott und dem Teufel im Himmel, ja, wie soll ich mir das vorstellen, was macht der Teufel im Himmel? Also zu dieser Zeit, wo eigentlich dieses, naja, alles so Fragen, aber da ist man sich unsicher, ist es jetzt ein historischer Bericht oder ist es eine fiktive Geschichte, um etwas deutlich zu machen, um geistliche Wahrheiten anhand sowas den Menschen nahe zu bringen. Genau. Was ist der literarische Kontext? Das ist die zweite Frage, die wir uns heute mal stellen wollten. Der literarische Kontext. In welchem Zusammenhang steht das, was wir gerade lesen, innerhalb der Bibel? Wo steht es geschrieben? Steht es in einem ja, Gedicht? Mittendrin, wo in einem Psalm, wo befindet sich eigentlich diese Aussage, dieser Bibelvers, der mich jetzt gerade beschäftigt? Ja. Ich lese mal wieder ein Beispiel, das macht es eigentlich ganz deutlich. Kolosser 3, Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt. Die Männer applaudieren an dieser Stelle. Ja, die Frauen denken, naja. Aber es ist immer wichtig, dass wir so eine Bibelstelle nicht aus dem Zusammenhang rausreißen und das vielleicht noch einen anderen vorhalten, sondern immer diese Bibelstelle auch im Kontext sehen. Nicht so betrachten, als wäre dieser Satz alleine vom Himmel gefallen. Ja. Wir neigen ja manchmal dazu, Bibelverse aus dem Zusammenhang rauszureißen, sie alleine hinzustellen, anzuwenden oder sie auf Losungskärtchen zu drucken oder auf Kavol-Poster. Ja. Doch die Bibel, besonders auch jedes einzelne Buch, ist in einem Zusammenhang geschrieben. Ja. Wenn ich jemanden einen Brief schreibe und irgendein anderer schneidet nur einen Satz aus diesem Brief heraus, kann eine ganz andere oder ein ganz anderer Verdacht der Aussage entstehen. Ja. Und man muss sich die Mühe machen, auch mal diesen Zusammenhang zu lesen. Gerade hier bei diesem Beispiel, was ich genannt habe, merkt man, wenn man den Zusammenhang liest, es geht um gegenseitige Unterordnung. Auch die Männer haben ihre Verantwortung. Und Paulus spricht an, was bei dem jeweiligen Geschlecht gerade vielleicht anzusprechen ist, wo gerade ein Mangel da war. Dem Mann wird gesagt, seine Frau zu lieben. Ja. Und einem Mann, der seine Frau liebt, dem kann man sich getrost auch unterordnen. Einem Mann, der nicht bitter wird. Ich lese mal noch Vers 19. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Es geht um eine Gegenseitigkeit im richtigen Umgang miteinander. Ja. Zusammenhang ist immer wichtig zu sehen und nicht einzelne Verse daraus zu reißen und schon gar nicht dem anderen, in dem Fall Geschlecht, vorzuhalten, sondern das, was an die Frauen geschrieben ist, soll auch die Frauen lesen. Und das, was an die Männer geschrieben, soll auch die Männer lesen. Und nicht die Männer, den Frauen. Ihr wisst schon. Und so ist es wichtig, dass wir oftmals auch den Zusammenhang im Blick behalten, mitlesen, versteht mich nicht falsch, ich tue auch manchmal auf einer Glückwunschkarte einen Bibelvers mir nehmen und schreibe den auf eine Karte drauf. Ja? Macht ihr alle wahrscheinlich. Ja? Ich kann ja nicht jedes Mal das ganze Kapitel abschreiben. Natürlich nicht. Aber beim drüber nachdenken, beim Auslegen, beim Predigen, all diese Dinge, beim Verstehen auch für mich, sollte ich den ganzen Zusammenhang mit einbeziehen. Ja. Das ist wichtig. Ich halte nichts davon, manche machen das so wie so eine Lotterie, ja? Bibel aufschlagen, Augen zu, Finger rein und das ist jetzt das Reden Gottes für diesen Tag. Kann mal funktionieren, aber ich denke, so ist es nicht gemeint, die Bibel zu gebrauchen. Ich habe das mal gemacht, ich war ganz frisch im Glauben, und nein, nicht so frisch, aber ziemlich noch am Anfang jetzt im Rückblick gesehen. Und ich habe das mal gemacht. Unsere Tochter lag im Sterben, die war von den Ärzten schon aufgegeben. Und ich sitze voller Verzweiflung zu Hause und sage, Herr, du musst zu mir reden, schlag meine Bibel auf. Und was passiert, wenn du die so ziemlich in der Mitte von der Bibel aufschlägst? Du kannst ganz einfach bei Hiob landen. Ja? Und dann kennst du seine Geschichte. Und dann kann sich das richtig in die Verzweiflung. Bei mir war es so, es hat mich eher motiviert, loszulassen in dem Moment. Und Gott hat ein Wunder getan an unserer Tochter und sie lebt. Ist alles gut ausgegangen. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte, das ist eigentlich nicht so der Umgang, wie man mit der Bibel umgehen sollte. Ja? Einfach Fingerei so als Lotterie zu gebrauchen, das nicht. Immer den Kontext, den literarischen Kontext mit beachten, mit heranziehen, wenn wir die Bibel richtig verstehen wollen. Und dann komme ich zur dritten Frage, das wäre der historische Kontext, den man beachten sollte. Also das historische Umfeld, die Kultur, die Gesellschaft, Brauchtum, alles solche Dinge. Dieses Umfeld mit einbeziehen, wenn wir die Bibel lesen. Das erste ist also der literarische Kontext, wo steht es im Buch? Und das zweite ist der historische Kontext, in welcher Zeit, in welcher Kultur, wo ist das hineingeschrieben? Ja? Und dafür gibt es heutzutage ganz gute Begleitliteratur zur Bibel. Ich wollte euch eigentlich ein bisschen Anschauungsmaterial mitbringen, habe ich vergessen. Aber da gibt es ganz gute Materialien, wo man sich so ein bisschen, wo man hineintauchen kann, so will ich es mal sagen, in die Welt der Bibel. Ja. Hintergrundinformationen über Kultur und Dinge, die ganz interessant sind und sogar manchmal sehr, sehr hilfreich, um bestimmte Worte zu verstehen. Ich lese zum Beispiel gerade ein Buch, Jesus war kein Europäer. Ja. Doro hat mir das empfohlen, das lese ich gerade. Und das stimmt, oder? Jesus war und ja, ganz andere, mit ganz anderen Gedanken. Die Juden denken ganz anders, gehen ganz anders an die Sache ran. Und das ist hochinteressant. Und das kann dabei helfen, uns einen tieferen Einblick in Hintergründe und Verständnis der Bibel zu verschaffen. Uns trennen ja schließlich 2000 Jahre zwischen dem Entstehen der Bibel und heute. Und viele Schriftstücke daraus sind ja noch viel, viel älter. Und so ist es ganz, ganz wichtig, dass wir dies alles mit einbeziehen in unserem Denken, unsere Überlegungen, andere Sitten, andere Gewohnheiten, die da waren. Wie kann ich das in das Heute auch übertragen, wenn ich nicht zuvor verstehe, wie das die Menschen damals, die ersten Leser vielleicht, die ersten Empfänger gehört haben, verstanden haben? Was haben sie daraus gemacht? Was hat es für ihr Leben von der Bedeutung gehabt? Wir nehmen mal wieder so ein ähnliches Beispiel mit den Männern und den Frauen. Das ist ja zeitlos aufregendes Thema. 1. Korinther 7, Vers 4. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Auch hier freut sich wieder der Mann. Ja, schön, aber es geht ja weiter. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Jetzt tut nicht so, als habt ihr das noch nicht gelesen in der Bibel. Solch einen Satz hat man bis dahin in der Antike nicht gehört. Glaubt ihr das? Eine Frau verfügt über den Leib des Mannes. Wo gibt es denn sowas? Hier spricht Paulus von einer Gleichstellung von Mann und Frau, auch auf sexuellem Gebiet. Und das war neu, das war revolutionär an dieser Zeit. Wir können uns das heute vielleicht gar nicht so vorstellen, aber damals war das revolutionär. Die Bibel spricht also nicht nur von Unterordnung, von Gegentausch für Fürsorge oder gegenseitigen Respekt als auch Unterordnung, sondern sie führt hier auch eine sexuelle Gleichstellung, Gleichberechtigung ein, wie man sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht kannte, geschweige gelebt hat. Und erst wenn man so ein bisschen diese Gesellschaft der damaligen Zeit kennt und hineinblickt, merkt man, wie revolutionär und wie fortschrittlich auch diese Aussage vom Apostel Paulus hier ist. Ebenso bei Dingen, die Jesus oftmals sagt oder wie er mit Frauen auch umgegangen ist. Auch, das sind auch so Passagen dabei, da denkst du, ja, wie kann das sein? Das ist revolutionär in dieser Zeit, wie Jesus da umgeht und auch Aussagen hineinspricht in das Leben der damaligen Zeit. Umfeld, wenn wir uns mit dem Umfeld beschäftigen und die Kultur kennen, dann stellen wir fest, wie brisant und herausfordernd auch manches da gewesen ist. Und wenn wir mal noch in außerbiblische Aufzeichnungen hineinschauen, der damaligen Zeit mit heranziehen, dann sehen wir, dass Christinnen wirklich eine andere Behandlung erfahren haben damals als andere Frauen von ihren Männern. Einer Frau in der Spätantike konnte eigentlich nichts Besseres passieren, als dass ihr Mann Christ wurde. Da wurde das ganze Zusammenleben anders. Und Paulus bringt das ja auch nochmal in einem schönen Vergleich zum Ausdruck, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst hingegeben hat. Und das ist für uns Männer, Thomas, schon ein hoher Anspruch, oder? Schon ein hoher Anspruch. Und da spüren wir immer wieder, dass wir auf Gnade angewiesen sind. Also was uns nach heutiger Sicht manchmal fremd vorkommt oder altertümlich erscheint, das war in der damaligen Kultur modern, fortschrittlich, war ein Aufatmen für so manche. Und so konnte die Bibel auch immer wieder Impulse setzen in die Gesellschaft hinein, wodurch im Laufe der Jahrhunderte auch eine transformierende Kraft freigesetzt wurde. Nicht nur die Christen sich ändern, sondern auch Gesellschaften sich da orientiert haben. Das gab es ja auch schon bei den Gesetzen der Juden, ja, wo andere Völker draufgeschaut haben und die Juden eigentlich ein Stück weit auch beneidet haben für ihre Gesetze und für ihren Umgang miteinander, den sie dadurch gepflegt haben. Die Bibel hat immer wieder hineingesprochen in das Leben der Menschen, herausgefordert, auch anders zu leben, anders zu handeln. Und nur wenn wir verstehen, wie die Menschen damals oder wie die ersten Leser, das, was sie damit verbunden haben, wie sie die Texte verstanden haben, was der Verfasser damit aussagen wollte, dann kommen wir auch heute dieser Aussage wirklich näher und verstehen mehr, was es zu bedeuten hat, auch für uns. Nehmen wir zum Schluss nochmal ein alttestamentliches Beispiel, welches schon zum Sprichwort geworden ist. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wer lebte noch nach diesem Motto? Mose gibt dieses Gesetz als Gesetz der Vergeltung für das Volk Israel weiter. Und ich glaube, es gibt keinen anderen Bibeltext, der so kritisiert wird wie dieser. Man unterstellt oder macht ihn verantwortlich für Vergeltungsgedanken, Rachegedanken. Aber was sagt uns dieser historische Kontext, die Gesellschaft damals, was sagt die zu diesem Bibelvers? Wenn wir uns mal in die Welt versetzen, vor 3000 Jahren die orientalische Welt, sie war geprägt von Blutrache und von Gewalt. Ja? Und da waren solche Gedanken verbreitet, wenn du mich schlägst, dann töte ich dich. Wenn du mir ein Auge ausstichst, dann stichst du dir zwei Augen aus. Wenn du ein Glied meiner Familie umbringst, dann bringe ich sieben von deiner Sippe um. Das waren eigentlich diese Gedanken. Und in diese Zeit hinein spricht Mose Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Strafe soll der Tat angemessen sein. Eine Angemessenheit wird hier zum Ausdruck gebracht. Ja. Soll nicht eine Ausuferung an Rache oder Vergeltung sein, dem soll Einheit geboten werden. Die Spirale der Gewalt soll unterbrochen werden, dadurch durch dieses Gesetz. Hier wird zum ersten Mal ein Strafrecht eingeführt, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, zum ersten Mal ein Strafrecht eingeführt, was die Verhältnismäßigkeit betont oder zum Ausdruck bringt. Das war ein großer Fortschritt für die damalige Zeit gewesen. Und auch noch, diese Gesetze galten für alle. Auch das war neu, sowohl für die Adligen, für die Oberen, genau wie für die Bauern und für die Knechte, für das Volk. Das war in keiner anderen Kultur so gewesen wie im Volke Gottes. In den anderen Kulturen, da konnten sich die Reichen etwas erlauben, was sich ein Geringgestellter nie hätte erlauben dürfen, was nie möglich gewesen ist. Aber die Bibel sagt, ein Gesetz soll für alle gelten. Selbst der Fremdling wurde damit einbezogen, ja, in dieses Gesetz. Und wenn wir dann diese Aussage so sehen und den biblischen Bericht weiter verfolgen oder auch in die Geschichtsschreibung dann hineinblicken, dann stellen wir fest, dass dieses Gesetz eigentlich nie so wörtlich umgesetzt wurde. Dass so, dass einer, wenn er jetzt dem anderen ein Auge ausgestochen hat, dem auch ein Auge ausgestochen wurde. Sondern das wurde nie so umgesetzt, sondern es ging vielmehr um eine Ausgleichszahlung des Geschädigten. Ja. Da sollte ein Verhältnis hergestellt werden, Geld oder Gold. Da war eine Verletzung, eine Behinderung eingetreten. Man konnte sich und die Familie vielleicht nicht mehr richtig versorgen. Und das sollte aufgefangen werden. Dafür gab es noch keine Sozialversicherung, sondern das musste irgendwie. Da reichte auch nicht so, wenn man sich auch entschuldige. Das ist schön und nett, ja, sich zu entschuldigen, wichtig. Aber das reichte nicht aus, sondern da musste ein Schadensersatz her, ein angemessener Ausgleich. Und das soll damit zum Ausdruck gebracht werden. Und das findet ja Beachtung bis in unser heutiges Rechtssystem hinein. Wurde damals schon im Volk Israel so gelebt. Also manches kommt uns vielleicht erstmal anstößig vor oder fremd vor. Aber für die Menschen damals war es eine Erleichterung gewesen, gerechter zumindest als zuvor. Ja, als das Umfeld des Volkes Gottes so drauf war. Ein Fortschritt, eine Klarheit auch von Gott hineingegeben in diese Gesellschaft, eine Spirale der Gewalt wurde durchbrochen und eine Verhältnismäßigkeit wurde hergestellt. Und Jesus, unser Herr Jesus, bringt das ja später nochmal auf ein ganz, ganz anderes Level in seiner Bergpredigt. Ja. Übt überhaupt keine Vergeltung, sondern haltet eher noch die andere Wange hin. Vergeltet nicht Böses mit Bösen. Aber ihr Lieben, das kriegen wir nur hin, wenn Christus in uns wohnt. Stimmt das? Das kriegen wir nur hin, wenn Jesus in uns lebt und sein Leben durch uns leben darf in dieser Welt. Also machen wir uns die Mühe und beschäftigen uns auch mit diesem historischen Kontext. Es bringt großen Gewinn für unser Bibellesen. Für mich ist es immer hochinteressant, das zu lesen, was in dieser damaligen Zeit so los war und was die Menschen geprägt hat. Und erst dann können wir auch verstehen, was es als Umsetzung für unser Leben nach sich zieht, ja, wie wir es in unserem Leben umsetzen können. Wir erfahren da zum Beispiel Sachen in der Bibel, was hat es mit der Fußwaschung auf sich gehabt damals? Oder was bedeutete diese Tischgemeinschaft im Orient? Ja, was hatte das für eine Bedeutung? Oder was geht damit einher, wenn ein Sohn vor dem Ableben des Vaters schon sein Erbe einfordert? Das sind alles solche kulturellen Dinge, wo es gut ist zu wissen, um das ganze Drama richtig einschätzen zu können. Ja. Oder was ich mich immer gefragt habe, was machen eigentlich Schweine in Israel? Ja? Juden und Schweine, das geht doch gar nicht. Wieso konnte Jesus diese Dämonen in die Schweineherde führen lassen? Ja. Wer um Himmels Willen kommt in Israel auf den Gedanken, Schweine zu züchten? Und auch dafür gibt es eine Erklärung. Erst wenn man da tiefer eintaucht in das Gebiet, in die Gegend dort und sich Hintergrundwissen ein bisschen aneignet, versteht man Dinge, wie das überhaupt auch sein kann. Also beachten wir den historischen Kontext und wir werden nicht nur schlauer, sondern wir verstehen auch mehr Gottes Wort, wie es wirklich gemeint ist. Ich nenne sie nochmal diese drei Fragen, die wir, wenn wir die Bibel lesen, im Kopf behalten sollen. Also erstens die Art der Literatur. Um welche Literaturgattung handelt es sich? Ist es ein blumig ausgeschmückter Text oder eher ein sachlicher, historischer Bericht? Um welche Literaturgattung handelt es sich, die ich gerade lese? Dann der literarische Kontext. Wo steht das? An welcher Stelle steht das im Zusammenhang in der Bibel? Mein Vers, den mir heute so wichtig ist. Was sagt das Umfeld dazu? Und dann als drittes, was ist der historische Kontext? Wo wurde diese Aussage zum ersten Mal hineingeschrieben? Was waren das für Menschen, die das zum ersten Mal gehört haben? Wie sah die Kultur aus? Und so weiter. Diese Dinge. Diese drei Fragen sollten wir uns immer mitstellen. Mal mehr, mal weniger zugegeben. Nicht immer sind die gleich wichtig. Aber das haben wir immer so ein bisschen im Hinterkopf, wenn wir die Bibel lesen, um sie richtig zu verstehen. Denn erst dann, wenn wir verstehen, was hat der Verfasser wirklich gemeint, was wollte er wirklich zum Ausdruck bringen, erst dann können wir uns die vierte Frage stellen, die dann, wie gesagt, nächstes Jahr uns beschäftigen sollte, im ersten Teil. Was hat der Text uns zu sagen? Das ist die vierte Frage, die ich mir beim Bibellesen stelle. Was hat der Text mir heute in unserer Zeit zu sagen? Wie kann ich das auf mein Leben übertragen? Aber dazu das nächste Mal. Ich wäre am Ende für heute, für dieses Jahr. Machen wir erstmal eine Pause von so 5 Minuten, 10 Minuten. Gut, Dankeschön.